Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Hallo und herzlich willkommen. In dieser halben Stunde geht es um Klimaschutz. Wir wollen hierzulande in kaum mehr als 20 Jahren klimaneutral wirtschaften und produzieren. Dieses Klimaziel ist aber nur zu erreichen, wenn wir weniger CO2 ausstoßen und auch mehr CO2 speichern. In Mooren, in Wäldern, also natürlich. Wir müssen aber zudem auch CO2 aus Industrieabgasen technisch herausfiltern und speichern. Jedenfalls sehen das immer mehr Expertinnen so. Es gibt da aber auch mahnende Stimmen. Ich diskutiere über das Thema mit der Klimaökonomin Karin Pittel. Sie leitet beim IFO-Institut in München das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen. Erstmal einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Kurz CCS nennt sich das durchaus umstrittene Verfahren, bei dem CO2 aus Industrieabgasen herausgelöst und im Meer oder an Land in den Boden gepresst und gespeichert wird. Sie gehören ins Team Befürworter dieser Technik?
Grundsätzlich schon, ja. Ich sehe schon, dass wir das brauchen, um Klimaneutralität und dann später auch negative Emissionen zu erreichen.
Es ist ja so, dass bei uns in Deutschland diese Technik CCS seit 2012 verboten ist, beziehungsweise nur eingeschränkt für Forschungszwecke zugelassen ist. Da gab es ja gute Gründe für dieses Verbot. Davon überzeugt Sie aber keiner.
Ja, ich meine, Gründe waren, ich glaube, zweierlei Art. Das eine ist, dass ein doch erheblicher gesellschaftlicher Widerstand auch dagegen vorhanden ist oder vorhanden war. Unter anderem auch deswegen, weil man CCS oder diese Carbon Capture and Storage, wie es dann ja so schön heißt, immer damit verbunden hat, dass man damit zum Beispiel versuchen könnte, die Herstellung von Energie, Strom aus Kohle weiter am Leben zu erhalten, künstlich zu verlängern. Und das war ein Teil davon. Der andere Teil ist natürlich die Frage der Sicherheit. Seit 2012 haben wir natürlich auch schon etwas mehr Erfahrung, nicht in Deutschland, aber global. Wie sicher ist es, wie sieht es aus mit CO2, das potenziell wieder herauskommt? Aber es gibt natürlich auch noch andere Bedenken, zum Beispiel hinsichtlich der Qualität von Grundwasser, hinsichtlich von potenziell kleinen Erdbeben, die entstehen können, wenn man das in den Untergrund presst. Latte von verschiedenen Aspekten, die dann immer wieder auch kontrovers diskutiert werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas tatsächlich auch passiert?
Gibt dann auch noch das Stichwort Flächenverbrauch. Sie haben das jetzt gut zusammengefasst. Ja, weil
die Anlagen sind natürlich vor allen Dingen unterirdisch. Flächenverbrauch ist vor allen Dingen auch wieder ein Argument, was dann im Kontext von natürlichen Senken häufig verwendet wird. Also wenn man zum Beispiel Aufforstung betrachtet. Das ist natürlich etwas, wo man relativ viel für Land für braucht. Oder dann in der Kombination mit CCS, da gibt es ja auch eine Möglichkeit für negative Emissionen, dass man Bioenergiepflanzen anbaut und bei deren Verbrennung quasi das CO2 auffängt und unter den Boden bringt. Und da braucht es natürlich auch wieder Land für.
Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sortieren über die natürlichen Senken ja. Und die Flächenkonkurrenz, die es da gibt, diskutieren wir gleich noch ausführlicher. Sie haben ein Stichwort genannt, was man ja nicht von der Hand weisen kann. Also auf der Ebene von gesellschaftlichen und vielleicht auch politischen Vorbehalten, die man gegen diese Technik haben kann. Und da geht es darum, dass die Motivation, deutlich weniger CO2 überhaupt zu produzieren, auszuscheiden, sinken könnte, wenn man sagt, ach, was da rauskommt, das verpressen wir dann irgendwo und dann sind wir es los.
Genau, das ist, glaube ich, eines der kontroversen Argumente, die es tatsächlich auch gibt in der Diskussion. Und da kommt es natürlich dann kritisch drauf an, für welche Arten von Emissionen, für welche Arten von Prozessen man diese Art der Einspeicherung zulässt und möglicherweise auch noch durch den Staat fördert. Wenn man das relativ restriktiv handhabt, zum Beispiel auf bestimmte Emissionen beschränkt, einfach Emissionen, die heute noch nicht technologisch vermeidbar sind, dann haben wir natürlich eine wesentlich geringere Rückwirkung auf den, wie man so schön sagt, Transformationsdruck, als wenn wir sagen würden, wir erlauben das für alles, inklusive eben der Herstellung von Strom aus Kohle oder Erdgaskraftwerke und so weiter.
Und wenn man dann sieht, dass beispielsweise Shell und Total Energies in den Niederlanden sehr, sehr viel Geld in die Forschung von CCS, also dieser Speichertechnik, investieren, dann könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, die halten das für eine sehr gute Ausrede, einfach so weiterzumachen wie bisher und weiterhin fossile Energien zu verkaufen, das Geschäftsmodell darauf aufzubauen, anstatt auf erneuerbare Energien umzuschwenken.
Das ist im Prinzip natürlich eine Gefahr. Ich meine, nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, wenn jemand in dem Bereich tatsächlich auch Forschung betreibt. Aber dann ist es eben Sache der Regulierung, also Sache auch des Staates, zu definieren, wo das offiziell angerechnet wird und wo nicht. Auch Unternehmen machen ja heute schon relativ viel im Bereich der sogenannten Kompensation und nicht ganz ohne Grund wird da häufig auch das sogenannte Greenwashing diskutiert. Aber das beschränkt sich auf freiwillige Maßnahmen. Ich fahre Auto und fühle mich besser. Das ist natürlich noch was anderes, als wenn ich das offiziell zu meinen Emissionsminderungsverpflichtungen anrechnen kann.
Ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen zu den Bedenken, was das Thema Sicherheit angeht. Da gibt es ja alle möglichen Einwände, dass gesagt wird, bei Erdbeben könnte eine Gefahr sein, dass Pipelines brechen und CO2 wieder freigesetzt wird. Es wird gesagt, wenn es Leckagen im Meer gibt, wenn man es unter dem Meeresboden verpresst, dann schädigt das Ökosysteme. Wenn man es mit Druck ins Gestein presst, dann könnte das eine Gefahr fürs Grundwasser sein. Sind wir dann mittlerweile in der Forschung wirklich so weit, dass wir das so sehen wie die Leopoldina, die sagen, die Gefahren sind überschaubar?
Also insgesamt würde ich die Gefahren auch für überschaubar halten, aber die Gefahren sind nur dann überschaubar, wenn man also erstmal die Orte, wo man das CO2 verpresst, natürlich sehr sorgfältig wählt. Also man würde es nicht unbedingt in einem sehr erdbebenanfälligen Gebiet machen. Zum Zweiten muss natürlich permanent kontrolliert werden, tritt etwas aus, wie entwickelt sich das Grundwasser. Das heißt also, das sind natürlich schon Aspekte, die in der langen Frist potenziell erst wirksam werden und nicht erst in der kurzen.
Sie sind Klimaökonomen. Das geht ja bei solchen Verfahren auch immer um die Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn man solche Anlagen baut, dann ist das ein sehr hoher Kostenfaktor. Ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen. Die Klimaorganisation der Vereinten Nationen spricht von $50 pro Tonne. Allerdings betont sie, dass dann ja auch Investitionen erstmal für solche Anlagen hinzukommen und Transportkosten und Wartung und Sicherung solcher Lager und so weiter. Dann habe ich von Kosten bis zu 500 Euro pro Tonne gelesen. Und ein deutsches Forschungskonsortium spricht von 70 bis 150 Euro pro Tonne. Das heißt aber auch, dass sich das für Unternehmen eigentlich nur dann lohnt, wenn es teurer wäre, CO2 nicht zu speichern.
Genau, das ist die Alternative. Also 70 bis 150, 80 bis 200, das sind auch so die Zahlen, die ich gehört habe für die Verpressung in der Nordsee. Und wie Sie schon gesagt haben, die schwanken natürlich auch ein bisschen, je nachdem, aus welchen Prozessen das abgeschieden wird, wie weit ich es transportieren muss und so weiter. Und es lohnt sich natürlich für ein Unternehmen in dem Moment, solange die andere Alternative teurer wäre. Was ist die andere Alternative? Das ist entweder es tatsächlich zu emittieren und dafür einen CO2-Preis zu zahlen. Der war ja schon mal um die 100 Euro, ist jetzt wieder etwas abgesunken, wird aber über die Zeit einfach immer weiter ansteigen. Also das ist die eine Option. Und die andere Option ist natürlich, dass sowohl die Verpressung von CO2 als auch das Zahlen der Zertifikate teurer sind als technologische Alternativen. Also zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren.
Wenn es denn relativ teuer ist, wie auch immer man den Preis nun ansetzt, aber umsonst gibt es das Verfahren natürlich nicht, dann macht es ja rein ökonomisch betrachtet Sinn, über sowas überhaupt nur nachzudenken, da wo es sich nicht vermeiden lässt, CO2 zu emittieren, denn es nicht auszustoßen ist immer noch das günstigere wahrscheinlich dann. Also bei dem, was man, glaube ich, Resteemissionen nennt, wo man es nicht vermeiden kann, selbst bei 100% erneuerbare Energien. Und Beispiele sind dann die Landwirtschaft oder der Bau oder die Müllverbrennung. Da würde es Sinn machen?
Genau, das sind die typischen Bereiche, auch Zementherstellung zum Beispiel. Also es wird typischerweise genannt, sogenannte schwer vermeidbare Emissionen, was ein relativ dehnbarer Begriff ist, muss man auch sagen. Auch in der Kohlenstoffmanagementstrategie, zu der ja die Eckpunkte der Bundesregierung rausgekommen sind, wird das nicht ganz klar, was jetzt eigentlich damit gemeint ist. Also eigentlich immer dabei enthalten sind Emissionen, die technisch quasi nicht vermeidbar sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel Zement nimmt, dann entsteht ein ganz erheblicher Teil an sogenannten Prozessemissionen. Das heißt in der Herstellung des Zements, aber nicht aus Energienutzung.
Aber vielleicht ist dann Zement einfach kein zukunftsweisendes Baumaterial mehr.
Genau, aber dann ist eben die Frage, was haben wir an Alternativen? Holzbau ist eine, wird dann nur nachhaltig sein, wenn es aus nachhaltiger Waldnutzung auch kommt. Es ist eine andere Option, dass man neue Technologien entwickelt. Aber heute ist erstmal nicht absehbar, dass wir genug haben werden, um keinen Zement mehr zu brauchen. Eine weitere Alternative, und das ist vielleicht in dem Kontext einfach wichtig zu diskutieren, ist, wie wohnen wir? Also wenn wir jetzt natürlich alle in sehr großen Wohnungen wohnen, braucht es insgesamt mehr Zement, als wenn wir alle in kleinen Wohnungen wohnen, die dann vielleicht eher auch mit Holz gebaut werden können. Das heißt, die Frage ist häufig eben auch, wie viel Wandel wird die Gesellschaft mittragen Wie kann ich ihr zumuten? Je mehr wir unsere heutigen Konsumgewohnheiten, Lebensgewohnheiten aufrechterhalten wollen, Fleischkonsum zum Beispiel, desto mehr werden wir eben an Kompensation von Emissionen, die sonst in die Atmosphäre gehen, brauchen. Das eine, die technische Seite, die haben wir jetzt, aber teilweise ist es auch so, dass unter schwer vermeidbaren Emissionen verstanden werden, bei denen es einfach sehr, sehr teuer ist, sie zu vermeiden. Und da ist dann eben auch schon die Diskussion, wird da dann CCS erlaubt sein oder vielleicht auch gefördert werden oder eben nicht? Die Argumentation ist dann natürlich auch, dass da zum Beispiel Arbeitsplätze dranhängen, Wertschöpfung dranhängen. Das heißt also, es ist so eine Mischung aus technischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten, die dahinter stehen.
Vielleicht mal, um die Dimension besser einschätzen zu können. CCS wird selbst im Idealfall, also die Abspaltung und Speicherung von CO2, nur einen Teil der Reduzierung von Kohlendioxid Richtung Netto-Null ausmachen können. Wir müssen auch elektrifizieren. Es geht um größere Energieeffizienz. Wir müssen natürlich die erneuerbaren Energien ausbauen. Und wir haben und brauchen und müssen auch ausbauen natürliche Kohlenstoffspeicher. Welchen Anteil trauen Sie denn CCS zu, so Pi mal Daumen?
Also was ich zutraue und was Szenarien abbilden, was wir brauchen, das ist natürlich ja ist sozusagen eine interessante Frage. Also Schätzungen gehen davon aus, dass wir ungefähr so 40 bis 80 Tonnen an Restemissionen haben werden, die wir geologisch einspeichern müssen. Also da ist schon das abgezogen, was wir über natürliche Senken und so weiter aufnehmen können. 40 bis 80 Millionen Tonnen, was ist das? Also wir haben im Jahr 2023 ungefähr 670 Millionen Tonnen an CO2 ausgestoßen. Also ungefähr weniger als 10%. Der ganze Rest muss vermieden werden. Es ist quasi über die letzte Meile, über die wir hier reden, um klimaneutral zu werden. Nicht um den ganz großen Batzen, den wir vermeiden müssen.
Ja, zu diesen 5 bis 10% kommt auch das Potsdamer Institut für Klimaforschung. Ist denn damit eingerichtet, dass der Anlagenbau und die Betreibung dieser Prozesse, die zur Speicherung führen können und die Lager auch Energie verschlingt? Also ist das brutto oder netto?
Ja, das kommt darauf an, was Sie für eine Energie verwenden. Wenn Sie das natürlich mit Kohleenergie betreiben, dann kommen Sie auf ein ganz anderes Ergebnis, als wenn Sie es mit erneuerbaren Energien betreiben. Und ich meine, der Zeithorizont, dass wir das wirklich substanziell nutzen können, das werden wir nicht 2030 nutzen können. Das wird 2040 eher 45. Bis dahin soll zumindest in Deutschland ja die komplette Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt sein.
Wir haben das Stichwort schon ganz kurz aufgegriffen, natürliche Senken. Was wir in Deutschland an Wäldern haben, an Mooren haben, das reicht nicht aus, also müsste ausgebaut werden, Fragezeichen. Und ist das denn aus Ihrer Sicht politisch und juristisch eine leichte Angelegenheit, wenn man denn nur will?
Es ist ja sogar Teil des Klimaschutzgesetzes, dass eben die natürlichen Senken quasi ausgebaut werden sollen.
Aber in einem Maße, was wahrscheinlich...
In einem durchaus erheblichen Maße. Zum Beispiel 2045 sind das, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, 40 Millionen Tonnen, die dadurch aufgenommen werden sollen. Rein als Senke. Das heißt also Landwirtschaft, Wälder etc. emittieren natürlich auch, aber netto sollen nachher 40 Millionen Tonnen aufgenommen werden. Das heißt, das ist also durchaus eine ganze Menge, aber die war eben schon rausgerechnet aus dem, was ich gerade eben gesagt hatte. Es sieht nicht so aus, dass wir rein aus natürlichen Senken das alleine bestreiten können. Und vielleicht noch eine Einschränkung. Natürliche Senken assoziieren wir immer sehr positiv. Man muss aber natürlich hinsichtlich der CO2-Bindung auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel aufforste, was passiert, wenn der Wald abbrennt? Was passiert, wenn er abgeholzt wird und dann möglicherweise für Energie verwendet wird? Dann ist das CO2 wieder freigesetzt. Das heißt also, da ist wesentlich mehr Gefahr, dass CO2 tatsächlich wieder in die Atmosphäre abgegeben wird, beziehungsweise müssen dann auch eben die entsprechenden Regularien so gestaltet werden, dass dazu eben, wenn möglich, kein Anreiz besteht. Aber Klimawandel, Feuer etc. sind natürlich trotzdem da. Und auch was zum Beispiel in Böden gespeichert werden kann. Sie können ja auch Böden anders bewirtschaften, sodass mehr CO2 auch im Boden gebunden wird. Sehr schwer zu messen, wie viel dann tatsächlich langfristig im Boden bleibt. Das macht es ein bisschen schwierig aus dem Klimakontext heraus.
Zumal auch das Stichwort sprachen Sie eingangs schon an, da ja eine gewisse Flächenkonkurrenz besteht. Also wenn wir über Moore reden, Landwirtschaft will weiter und muss weiter betrieben werden. Wälder, auch da geht es eben um wirtschaftliche Interessen auch und es ist auch oft die Fläche in Privatbesitz. Also die Hindernisse sind faktisch da.
Genau, die Hindernisse sind da. Es ist jetzt auch nicht umsonst. Also Das ist vielleicht teilweise eine Vorstellung, dass das komplett von umsonst kommt. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das wieder zu fördern. Es gibt auch Möglichkeiten, auf Mooren wirtschaftlich tätig zu sein und damit auch Einnahmen zu generieren. Aber es setzt natürlich auch voraus, dass sich zum Beispiel Geschäftsmodelle von Landwirten ändern. Da ist einerseits der Kostenfaktor, aber andererseits auch ein gewisser Widerstand, dass ich quasi nicht mehr alles machen kann, was ich mit meinem Land machen könnte. Und eben dann tatsächlich auch mein Verhalten in dem Sinne, wie betreibe ich Landwirtschaft etc. anpassen muss.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit der Klimaökonomin Karen Pittel. Wir diskutieren darüber, ob die Klimaziele zu erreichen sind, die sich Deutschland gesetzt hat und ob das ohne technische Lösungen geht, wie man CO2 speichern kann oder wenn man es denn machen will, wo es sinnvoll ist. Sie haben das Stichwort Verwertung eingebracht, also Nutzung, Privatbesitz, Gewinninteressen berechtigter Art und Weise. Man kann ja auch bei dieser Herausfilterung von CO2 nach mehreren Umwandlungen am Ende einen reinen Kohlenstoff produzieren, so eine Art schwarzes Pulver, das da entsteht. Lässt sich zum einen besser lagern als Gas oder auch im flüssigen Zustand, aber man könnte es auch mit Gewinn verwerten. Man muss aber, glaube ich, dann auch dabei im Hinterkopf haben, dass das einen ziemlich hohen Energieaufwand bedeutet, diese Gewinnung von reinem Kohlenstoff.
Das geht dann in die Richtung von dem sogenannten nicht mehr CCS, sondern CCU. Das heißt also, man verwendet das Kohlendioxid beziehungsweise, wie Sie jetzt gesagt haben, den Kohlenstoff weiter. Also entweder man speichert ihn unter der Erde, entweder als Kohlenstoff in fester Form oder als CO2 oder man verwendet es weiter in zum Beispiel der Industrie. Man könnte dieses CO2 oder den Kohlenstoff natürlich zum Beispiel im Bereich synthetische Kraftstoffe verwenden. Man kann es in der chemischen Industrie verwenden.
Statt Erdöl zum Beispiel.
Das heißt also, CCU ist im Prinzip, also diese Wiederverwendung ist eine Möglichkeit, die Emissionen zu reduzieren, wenn man so möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der chemischen Industrie Erdöl einsetze, entstehen Emissionen. Wenn ich in der Zementindustrie Emissionen habe, die in die Atmosphäre gehen, entstehen nochmal Emissionen, also zweimal Emissionen. Wenn jetzt aber eine Zementindustrie das aufgefangen würde und einfach dann in die chemische Industrie reingehen würde, hätte ich nur noch 50%. Auf die Art und Weise kann ich im Prinzip die Emissionen vermindern. Ob ich sie komplett vermeiden kann, das hängt natürlich davon ab, was mache ich nachher am Ende des ganzen Prozesses? Speichere ich es dann tatsächlich ein oder geht es dann trotzdem in die Atmosphäre? Also es ist eine Verminderung, keine Vermeidung. Und es ist insofern dann auch nochmal zu unterscheiden von CCS. Was Sie natürlich auch machen könnten, und das ist auch die Vorstellung in der Zukunft, dass ich dieses CO2 oder den Kohlenstoff, den ich brauche für gewisse chemische Prozesse in mancher Industrie, nicht aus fossilen Energieträgern mehr gewinne, direkt aus zum Beispiel Erdöl, sondern dass ich das aus der Luft raushole und dann quasi wieder einsetze in der Industrie. Und in dem Moment haben Sie natürlich dann schon den emissionsmindernden beziehungsweise dann tatsächlich den klimaneutralen Effekt.
Auf alle Fälle ist es so, dass man auf EU-Ebene auf das Abspalten und Speichern von CO2 setzt. Und vor wenigen Wochen hat sich auch der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck erstmals, glaube ich, als Grüner dafür ausgesprochen, dass CCS in Deutschland, wo es ja bisher für eine umfangreiche Nutzung jenseits von Forschungszwecken verboten ist, also es sollte nicht länger tabuisiert werden. Diesen Sinneswandel, wie erklären Sie ihn sich? Man könnte natürlich sagen, der Druck aus der Industrie, die weiter auf fossile Energie setzen will, der ist so groß geworden, dass man sich dem nicht mehr versperren kann.
Also ich sehe das als eine sehr zu vereinfachte Darstellung auch. Ich meine, lange Zeit war es eben so, dass unsere Klimaziele, also unsere 2050er Klimaziele, waren nicht bei 100%, waren bei 85% plus. Das blendete dann lange Zeit einfach die letzten Emissionen aus, die ich quasi vermeiden muss, um klimaneutral zu werden. Und ich glaube, dieser Prozess, dass man sich darüber klar wird, was habe ich eigentlich für Emissionen, die ich nicht vermieden kriege? Schränken wir es mal vereinfachend auf die Landwirtschaft. Das ist eigentlich in den letzten Jahren erst in das Bewusstsein reingekommen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich klimaneutral werden will, dann muss ich die irgendwie vermeiden. Eine Möglichkeit ist, haben wir gerade schon besprochen, über natürliche Senken. Damit kriege ich einen Teil weg. Einen Teil kriege ich dadurch weg von diesen schwer vermeidbaren, dass ich eben zum Beispiel weniger Zement nutze, dass ich mit weniger mit anderen Technologien arbeite. Aber wenn ich dann immer noch was übrig habe, und das sieht eben ganz so aus aktuell, zumindest kennen wir die Technologien heute noch nicht, mit denen man das vermeiden könnte, da muss ich mir überlegen, was mache ich damit? Das ist, glaube ich, dieser Realisationsprozess, dass man CO2 einfach auch einspeichern muss oder es sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, da macht es natürlich Sinn, die Technologien heute zu entwickeln und die Infrastruktur heute zu entwickeln, als dann plötzlich 2040 festzustellen, so, oh je, wir schaffen das nicht, aber dann fehlt uns die Infrastruktur.
Naja, es sind halt ein paar mehr als 20 Jahre, so lange ist das auch nicht mehr hin. Und meines Wissens ist es bisher so, dass es nur kleinere kommerzielle Anlagen in Europa zur Abspaltung und Speicherung gibt. Wir sind also da noch so ein bisschen am Anfang einer möglichen Entwicklung. Also in der Schweiz, Island, Norwegen entsteht jetzt das erste größere Speicherlager. Schaffen wir das denn rechtzeitig?
Norwegen hat schon relativ lange auch relativ groß. Ich meine, ist mal die Frage, was man als groß bezeichnet. Aber Norwegen hat schon relativ viel an Erfahrung. Auch andere Länder in Europa noch nicht so viel. Aber es sind sehr viele Projekte in der Planung, wo sich dann auch Länder zusammentun. Insofern, wenn man jetzt die internationale Entwicklung als Maßstab nimmt, dann deutet das schon darauf hin, dass es notwendig sein wird. Auch wenn, und das habe ich jetzt gerade eben nicht gesagt, natürlich hängen da auch wirtschaftliche Interessen dran, völlig klar.
Logisch. Und denen kann sich ein Wirtschaftsminister auch nicht verschließen. Auf alle Fälle nach dem, was man von den Eckwerten der CO2-Management-Strategie schon weiß, die im Moment auf der Bundesebene in Arbeit ist, wird CCS dazugehören. Und was ich ja sehr spannend fand.
Genau, und da steht auch drin in diesen Eckpunkten, dass eben Arbeitsplätze, Wertschöpfung auch ein Faktor sind. Insofern ist es eben nicht nur rein technisch, sind wirtschaftliche Überlegungen auch mit drin.
Und diesem Argument Vorschub geleistet hat wahrscheinlich auch eine Allianz, eine sehr bemerkenswerte Allianz, wie ich finde, die Anfang des Jahres sich zusammengefunden hat mit ihrer Forderung an die Politik, das generelle Verbot in Deutschland zu der Speicherung aufzuheben. Da ist einmal der Industrieverband BDI, der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB sowie die Umweltgruppen, man höre und staune, NABU und WWF. So, jetzt kann man die Interessen von BDI und DGB, sie haben es angetippt, relativ leicht nachvollziehen. Da geht es um potenzielle Geschäfte, da geht es um Arbeitsplätze, die entstehen könnten. Aber warum sind NABU und WWF auf einmal für CCS?
Ein Grund hatte ich ja schon genannt, dass es einfach momentan nicht absehbar ist, dass Klimaneutralität erreicht werden wird ohne CCS.
Aber
es gibt
andere Verbände, Entschuldigung, bevor Sie den zweiten Grund nennen, es gibt die meisten anderen Umweltverbände, also Greenpeace, BUND, Deutsche Umwelthilfe, Bundesverband Bürgerinitiative Umweltschutz, lehnen das Verfahren weiterhin ab.
Ja, aber dann ist die Frage, was ist die Alternative? Die Alternative ist eben nicht die reinen natürlichen Senken. Wichtig brauchen wir unbedingt, aber das wird nicht reichen. Und dann ist die Frage, was mache ich mit dem Rest? Und da ist natürlich die Frage auch, was traue ich eigentlich realistischerweise der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft zu? Zum Beispiel, werden wir alle Vegetarier? Fragezeichen. Leben wir nachher alle zum Beispiel auf der Hälfte der Fläche, auf der wir heute leben? Ist alles möglich. Es ist nur die Frage, inwieweit ist es etwas, das wir realistischerweise auch erwarten können. Und ich glaube, da gehen die Meinungen relativ stark auseinander. Was nachher tragfähig ist in Gesellschaft und in Politik und nicht nur in der Wirtschaft und was nicht. Und dadurch entstehen Unterschiede. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Studien, auf denen sich dann unterschiedliche Verbände, unterschiedliche Organisationen auch unterschiedlich stützen. Aber vielleicht noch ein Punkt, was natürlich für Umweltorganisationen oder auch für alle, die sich mit Klimawandel beschäftigen, auch ein wichtiges Argument ist, dass wir eben nicht nur Klimaneutralität perspektivisch erreichen wollen, sondern wir wollen auch negative Emissionen haben. Das heißt, dass Emissionen aus der Luft herausgeholt werden, aus der Atmosphäre und dann notwendigerweise eingespeichert werden. Und das ist im Prinzip etwas, was zum Beispiel der Weltklimarat sagt, was wir brauchen werden, wenn wir die 1,5 Grad tatsächlich erreichen werden. Also es ist nicht absehbar, dass wir das ohne das schaffen. Dazu braucht es aber die Einspeicherung. Das heißt, wir müssen irgendwann auch anfangen, diese Technologien zu entwickeln und Erfahrungen damit zu sammeln.
Also in diese in Arbeit befindliche Strategie gehörte Ihrer Meinung nach auch DAS hinein, Direct Air Capture. Also mehr Forschung auch in die Richtung zu geben, wie man jetzt nicht aus Industrieabgasen direkt bei den Quellen, wo sie entstehen, sondern aus der Luft CO2 herausfiltern könnte.
Es gibt quasi eine zweite Strategie, die noch in Arbeit ist, die sich eben mit dieser langfristigen, mit den negativen Emissionen beschäftigen soll. Sie werden schon mal kurz erwähnt, jetzt auch in dem Papier, was rausgekommen ist, eben auch gerade hinsichtlich des Forschungsbedarfs und den Erfahrungen, die gesammelt werden sollen, die technische Risiken auch einfangen sollen, aber andererseits auch die Kosten runtertreiben. Also wenn Technologien neu sind, sind sie einfach teurer, als wenn es Erfahrung gibt, wenn sie in größeren Projekten erprobt werden. Und insofern steht das schon drin und wird es irgendwann perspektivisch eben auch für die Nutzung von Kohlenstoff in Industrieprozessen sowas einfach brauchen. Es ist entweder das aus der Luft so rauszuholen, also das ist dieses Direct Air Capture, oder es ist eben die andere Alternative, das sogenannte BECCS, das ist dann Bioenergie und CCS. Und bei Bioenergie und CCS ist es im Endeffekt so, was ich vorhin sagte, die Bioenergie pflanzen, wenn man sie verbrennt, CO2 abscheidet und dann entweder wieder verwerten kann oder einspeichern kann.
Was gehört denn Ihrer Meinung nach noch in einen politischen Werkzeugkasten hinein, wenn es um die Vermeidung oder auch Speicherung von CO2 geht? Brauchen wir eine höhere und auch eine umfangreichere Besteuerung von Kohlendioxid?
Naja, in Deutschland ist ja die Besteuerung bzw. sagen wir mal Bepreisung. Also es gibt ja einen Emissionshandel und es gibt quasi eine CO2-Steuer. Beides führt dazu, dass ich einen Preis zahlen muss, wenn ich CO2 emittiere. Schon relativ umfangreich.
Ne? Ja, aber die Steuer könnte ich festlegen als Regierung. Eine Bepreisung in dem Sinne richtet sich am Markt aus.
Für einen Volkswirt ist es typischerweise, wir sagen, es ist ein Preis, wenn ich irgendwas zahlen muss. Und das kann in Form einer Steuer kommen, das kann in Form eines Zertifikatepreises. Aber genau, eine CO2-Steuer, da kann ich den Preis festlegen. Das haben wir momentan quasi noch in Deutschland für Emissionen, die aus Wärme kommen und die aus Transport kommen. Und für die industrieintensiven Sektoren haben wir quasi einen Emissionshandel auf EU-Ebene, wo der Preis, muss man auch sagen, höher ist als der, den wir jetzt hier national haben. Ein Emissionshandelssystem hat zumindest in den letzten Jahren durchaus zu substanziellen Preisen geführt. In Deutschland liegen wir mit unserem Preislevel noch weiter runter. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, je höher die CO2-Preise sind, desto mehr habe ich sowohl Anreize zu vermeiden, erneuerbare Technologien, Elektrifizierung des Verkehrs und so weiter und so fort. Und andererseits die Emissionen, die eben schwer vermeidbar sind, dann einzuspeichern, anstatt sie zu emittieren und eine CO2-Steuer zu zahlen.
Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht noch ein bisschen spinnen. Es gibt ja die Idee eines sogenannten Carbon Coins. Das wäre eine Kryptowährung, vergleichbar mit Bitcoin, aber die würde an Akteure ausgezahlt, die auf CO2-Ausstoß verzichten oder CO2 aus der Luft herausfiltern. Also nicht die Peitsche mit Steuer und Bepreisung und so weiter, sondern Zuckerbrot. Diese Idee wird relativ ausführlich ausgeführt in einem Buch, das vor ein paar Jahren der US-amerikanische Autor Kim Stanley Robinson mit seinem Ministry for the Future beschrieben hat. Aber ist das für Sie Science Fiction oder eine reale Möglichkeit?
Also was ich für Science Fiction halte oder was ich jetzt einfach relativ unwichtig finde in dem Kontext, ist es, ob es eine Kryptowährung ist oder nicht. Sondern die Idee dahinter, dass man im Prinzip Geld dafür bekommt, wenn man CO2 einspeichert, also zum Beispiel aus der Luft nimmt und einspeichert, also negative Emissionen schafft, das ist etwas, was wir brauchen werden. Das wird auch kommen. Es ist eine Frage, in welcher Form, wie ich das nachher realisiere, über quasi eine negative CO2-Steuer. Man kann das ja alles umdrehen. Ne? Man kann sagen, ich zahle dir eine Subvention pro Tonne, die du einspeicherst. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber der Kern ist, dass ich eine Entlohnung dafür kriege, dass ich das CO2 in der Atmosphäre vermindere. Ohne Anreiz wird das nicht funktionieren, ob es jetzt ein Carbon Coin ist, was auch immer, um das tatsächlich auch anzureizen. Etwas, was heftigst auch diskutiert wird, gerade auch von Umweltverbänden, ist diese Idee, dass man Akteuren, die vermeiden, CO2 zu emittieren, Geld zahlt. Was darunter auch verstanden wird, ist, dass man zum Beispiel erdölreichen Ländern Geld dafür zahlt, dass sie ihr CO2 nicht aus dem Boden holen.
Hat
wenn man
Ecuador
so
also ja mal versucht, ne? Vor einigen Jahren im Yasuni-Nationalpark. Wir haben hier viel Erdöl. Ihr wollt, dass wir das Rest der Welt, dass wir das im Boden lassen. Dann zahlt uns dafür. Hat aber nicht funktioniert.
Bei Ecuador kommen wir sofort zu dem Beispiel. Aber bei Saudi-Arabien kann man sich sehr gut vorstellen, wie das gesellschaftlich und politisch aufgenommen wird. Ne? Zahle ich Saudi-Arabien dafür, dass sie das Erdöl im Boden lassen? Das ist jetzt ein reiches Land. Ecuador ist kein reiches Land. Und da ging es auch nicht nur um das Erdöl, was im Boden ist, sondern auch um den Erhalt eines Nationalparks, der eben gefährdet ist, natürlich, wenn man das Erdöl abbaut. Und da wurde auch ein Abkommen geschlossen, was allerdings dann daran gescheitert ist, dass von den Seiten derer, die zahlen müssten, diese Zahlungen nicht zustande gekommen sind. Aber dahinter steckt natürlich auch mal so ein bisschen mit die Angst, ist das wirklich langfristig? Jetzt zahle ich dafür etwas, dass es im Boden bleibt und dann wird es im nächsten Jahr doch abgebaut. Aber es ist einfach umstritten, heftig diskutiert. Also es gibt Leute, die es unterstützen, es gibt Leute, die es absolut furchtbar finden. Und tja, das ist dann wohl eher politisch zu entscheiden.
Das sagt die Klimaökonomin Karin Pittel vom IFO-Institut im Gespräch mit Annette Riedel. Sie hörten eine Wiederholung vom 13. April dieses Jahres.